Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Die Weihnachtstage sind vorbei und wir auf meinsportpodcast.de greifen wieder an. Wir springen in die Vollen und schauen zurück auf den gestrigen Abend in der Handball-Bundesliga. Und da müssen wir über diverse Serien sprechen, über die Siegesserie der Flensburger, die ungebremst weitergeht, über die Pleitenserie der Hannoveraner, die auch ungebremst weitergehen, und natürlich über die Serie der Erlangener, die dann in Berlin ihr Ende fand. Das alles machen wir hier auf meinsportpodcast.de, natürlich mit unserem Experten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Und wir starten dann gleich mal mit den Flensburgern, die auch das 27. Spiel saisonübergreifend in Folge in der HBL gewinnen konnten. Jetzt 38:0 Punkte auf der Haben-Seite, haben weiter natürlich an der Spitze der HBL stehen und ungeschlagen auch in die Weltmeisterschaftspause gehen. Also eine Saison der Superlative aktuell für die Flensburger. Am Ende stand ein 30:18 Sieg bei den Eulen Ludwigshafen zu Buche. Sebastian, am Anfang ging es aber nicht so gut los. Wenn wir ein bisschen Wermutstropfen für die Flensburger finden wollen, dann finden wir sie am Anfang dieses Spiels.
Ja, genau, da finden wir sie am Anfang des Spiels. Das muss man sagen, da hat wirklich die Eulen Ludwigshafen gut mithalten können und einige wichtige Tore erzielen können und waren beim 6:5 dran nach 15 Minuten. Da war es wirklich ein ausgeglichenes Spiel gewesen in den ersten Minuten. Aber dann hat die SG aufgedreht, hat einen 6:0 Lauf gestartet und dann 9 Minuten lang kein einziges Tor kassiert. Und dann war das Spiel ja eigentlich schon fast durch, weil 5 Tore aufzuholen gegen die Flensburger ist für die Eulen sehr, sehr schwierig gewesen. Das hat man auch gesehen. Die haben noch ausbauen können, die SG, bis zum 16:9 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde so ein munteres Schaulaufen, es wurde gut durchgewechselt. So hat zum Beispiel der Marius Steinhäuser viel Spielzeit bekommen, hat dann 6 Tore erzielen können in der zweiten Halbzeit, 5 davon sogar in einer Viertelstunde, sodass dann am Ende der Sieg wirklich sehr, sehr klar gewesen ist. 30:18 am Ende mit einem sehr, sehr starken Torhüter hatten die Flensburger natürlich auch. Benjamin Buric, 14 Paraden, eine Quote von 45%. Also auch dort ein ganz, ganz super Rückhalt gewesen für die Mannschaft. Auf Seiten von den Eulen Ludwigshafen hat Jeffen Hahnemann noch einige Bälle parieren können, 9 Paraden. Durch die Quote mit 23% ist jetzt nicht so stark, aber immerhin so ein paar Bälle weggenommen, damit man es dann noch in Anführungsstrichen bei 12 Toren halten konnte. Die Eulen hatten ihren besten Werfer mit der Friedrich Stüber, so ist es richtig, 4 Tore hat er erzielt bei 6 Versuchen, war dort mit der Beste, aber es war wirklich gerade offensiv sehr, sehr schwierig für die Ludwigshafen, hier Tore zu erzielen, weil die Flensburger mal wieder eine richtig, richtig starke Abwehr hingestellt haben. Das haben sie ja schon bewiesen, dass das diese Saison wirklich sehr gut funktioniert, einen guten Torhüter drin haben. Und das Spiel war eigentlich von vornherein klar, dass Flensburg klar Favorit ist. 12 Tore, am Ende wirklich sehr, sehr deutlich.
Und somit sind natürlich auch die Kräfteverhältnisse in der HBL weiter zementiert. Die Flensburger 38:0 Punkte vorne auf Platz 1. Ja, und die Eulen Ludwigshafen 4:34 Punkte am Ende der Tabelle auf Platz 18. Gucken wir auf den Bergischen HC, der zu Hause sich mit 25:22 gegen den TSV Hannover Burgdorf durchgesetzt hat und dafür gesorgt hat, dass die Niederlagenserie der Hannoveraner weitergeht. Das war die 7. Niederlage in Folge. Sebastian, kannst du uns erklären, was bei den Hannoveranern aktuell so schief läuft, dass es ja auch richtig schief läuft?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Es ist so ein bisschen so, teilweise haben sie einfach so Phasen, wo sie nicht 100% auf der Höhe sind und sich dort zu viele Fehler erlauben. Und das war ja auch diesem Spiel so, weil die erste Halbzeit war wirklich sehr ausgeglichen. Also da war zwar immer wieder die Berger 10 Vorlage, aber Hannover war da, hat immer wieder einen Ausgleich erzielen können. Mit einem 14:13 in die Halbzeitpause für den BHC, das war wirklich ausgeglichen, hatte man durch kurz vor Schluss mit einem sehenswerten Hüftwurf von Linus Andersson diese Führung holen können. Dann in der zweiten Halbzeit waren sie dann einfach die bessere Mannschaft, weil die Hannoveraner konnten nicht mehr rankommen, konnten mal nie so eine Phase hinkriegen, wo sie mal 3-4 Tore in Folge erzielen konnte, sondern der BHC hat das sehr, sehr gut gespielt, sehr ruhig gespielt, hatten einen starken Torhüter drin mit Christopher Rudek, der am Ende mit 10 Paraden, eine Quote von 33%, einen guten Tag erwischt hatte. Auch Bastian Ruschmann konnte einige wichtige Bälle parieren, war nur für die 7 Meter drinne, hat 2 dort gehalten, Quote von 50%, ein ganz wichtiger Faktor. Gerade auch dann, als Domal Hannoveraner rankam, hat er einen wichtigen 7 Meter weggenommen von dem jungen Witt Mäfers, der die 7 Meter hat geworfen, und da war das wirklich sehr, sehr gut dran. Auch konnte sich dann wirklich wieder absetzen hinten raus, und das muss man sagen, das haben die sehr, sehr gut gespielt in der Phase. Dann die Bergestädter BHC hat ihren besten Werfer insgesamt, den Jeffrey Bubenhorn mit 5 Treffern, während bei Hannover Kai Heffner mit 7 Tore der Mann war, der sie gerade in der ersten Halbzeit wirklich im Spiel gehalten hat, hat in der ersten Halbzeit 5 Tore erzielen können. Ja, und dann muss man einfach sagen, sie haben sich zu viele Fehler erlaubt, konnten auch zum Beispiel eine doppelte Überzahl, also nicht nutzen. Da haben sie eine Minute lang mit 6-4 gespielt, und das müssen sie besser ausspielen, müssen es cleverer machen. Haben dort kein einziges Tor in der Phase erzielen können, was dann wirklich sehr, sehr verwunderlich ist, zumal sie den Ballbesitz hatten. Also da waren einfach zu viele kleine Fehler, Kleinigkeiten, die am Ende dafür sorgen, dass man dieses Spiel nicht gewinnen kann. Der BRC wirklich sehr, sehr stark gewesen, verdienter Sieg dort, weil sie einfach ruhig gespielt haben, sich kaum Fehler erlaubt haben, einen guten Torhüter drin hatte, während Hannover einfach die Fehler zu viel hatte.
Und das summiert sich dann natürlich auf 14. Platz aktuell für die Hannoveraner in der Tabelle der HBL, 12-26 Punkte, und für den Aufsteiger, für den Bergischen HC, da orientiert man sich weiter im oberen Mittelfeld. 8. Platz 21-17 Zähler für die Bergischen HC-Jungs. Und wir gucken auf die nächste Serie, nämlich auf die Serie der HC Erlangen, denn die haben ja eigentlich 5 Spiele in Folge gewonnen, bis sie dann nach Berlin mussten am gestrigen Tag, dort mit 25-26 knapp verloren. Wo lagen die Gründe aus deiner Sicht?
Ja, es war wirklich ganz, ganz knapp. Also da haben wirklich die ganzen Kleinigkeiten entschieden. Sie hatten in der zweiten Halbzeit eine Phase, wo sie dann zu weit weg waren, einfach von den Berlinern, die dort sehr, sehr gut gespielt haben. Zur Halbzeit stand es noch 14-12, das war noch voll in Ordnung. Das war auch wirklich ein Spiel auf Augen in der ersten Halbzeit. Dann in der zweiten Halbzeit haben sich, wie gesagt, die Berliner so ein bisschen absetzen konnten, gingen dann noch 4 Tore davon. Beim 19-15 haben dort sehr, sehr stark agieren können in der Phase. Und dann hat es wirklich sich die Erlanger schwer getan, dort wieder ranzukommen. Bei 23-18 gab es dann die Auszeit von Adal Eliofsson, dem Trainer von Erlangen. Und von da wurde es dann besser. Da kam man dann wieder ran, konnte noch 2 Tore verkürzen. War dann sogar beim 24-23 sogar noch auf ein Tor dran, 2 Minuten vor Schluss. Aber Berlin hat sich dann ruhig gezeigt, das Ende souverän gespielt. Eliofsson mit dem 25-23 dort. Am Ende dann auch dem verdienten Sieg für die Berliner, die einen insgesamt guten Torhüter hinten drin hatten. Mit Sergio Heilefeld hat 7 Bälle, gut von 25%. Auf Seite von Erlangen hat Goralski 5 Bälle gehalten können, in der zweiten Halbzeit 29% Quote. Ganz in der ersten Halbzeit nur 3 Bälle gehalten, Quote von 18%. Nicht so ganz so seine Quote, die von ihm normalerweise gewöhnt ist. Also die Erlanger haben sich hinten mal rausgefightet, nachdem sie eigentlich über Großteil der zweiten Halbzeit weit zurückgelegen sind. Aber am Ende fehlt ihnen einfach so ein bisschen die Zeit hinten raus, um es vielleicht nochmal spannend zu machen, um vielleicht dann noch diese Siegesserie oder beziehungsweise die Spiele der ungeschlagenen Spiele einfach zu verlängern. Und deswegen haben sie dann ihre Nico Büdel ihren besten Treffer gab mit 8 Toren, aber die 8 Tore haben halt nicht geholfen, um das Spiel zu gewinnen. Bei Berlin gab es 4 Spieler mit 5 Treffern. Einmal Berki Ellison und auch Miljaljo Masenic mit jeweils keinem einzigen Fehlwurf. Fabian Wiede mit 2 Fehlwürfen und Felix Simon mit 3 Fehlwürfen bei jeweils 5 Toren. Also die waren wirklich sehr, sehr gut, haben dafür gesorgt, dass man dieses Spiel gewinnen konnte, auch wenn es wirklich sehr, sehr knapp hinten raus war.
Also damit endet die Siegesserie der Erlangener kurz vor der Länderspiel- oder WM-Pause dann in Berlin. Die Berliner, die orientieren sich weiter oben an den internationalen Plätzen. 5. Platz für die Füchse Berlin, gleichgezogen mit Magdeburg. Die können aber heute dann wieder vorlegen in Leipzig. Und die Erlangener, die stehen auf Platz 11, 16-22 Punkte. Jetzt kommen wir zum ziemlich verrückten Spiel, zum Derby zwischen Minden und Lemgo. Da lag der TBV Lemgo schon 7 Tore zurück und am Ende gewinnt sie mit 30-27. Was hat diese Trendwende im Spiel ausgelöst?
Ja, das ist wirklich die gute Frage, und die stellen sich, glaube ich, in Minden momentan auch. 12-5 stand es nach 18 Minuten, und da war man wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, und dann hat man es aber schon bis zur Halbzeitpause eigentlich verdattelt. Hat 3 Tore konnte Minden erzielen, 8 Tore konnte der TVV Lemgo erzielen, deswegen waren sie schon beim 13-15 wieder ran, und da war es schon wirklich in der Phase sehr, sehr gut, weil Lemgo hat dann die bessere Abwehr einfach hingestellt, konnte dort besser agieren und war auch besser eingestellt auf die Angriffe von Minden, hatten auch einen besseren Torhüter drin, dann mit Peter Johannesson, der am Ende 10 Parade gut von 28% verzeichnen konnte. auf Seiten von Minden. Espen Christensen in den ersten 44 Minuten mit 9 Paranegut von 30%. Hinten raus kam nochmal Kim Sonne-Hansen rein, der hatte 3 Paranegut von 25% und konnte dann auch in der zweiten Halbzeit diesen Lauf der vom Lemgo nicht stoppen. Lemgo liegt dann mit 22-21 dann in Front, in 15 Minuten vor Schluss, haben dort sehr gut agieren können und zogen dann auch da davon. Da konnte selbst die Auszeit von dem Trainer Frank Carstens keine Ruhe reinbringen. Die Mindener kamen irgendwie nicht mehr so ganz in die Offensivspiel rein. Auch ihre Abwehr stand nicht mehr ganz so solide, wie es noch in der Anfangsphase gewesen ist, sodass sie am Ende dieses Derby verlieren, was sie eigentlich gar nicht hätten verlieren müssen, weil sie, wie gesagt, in den ersten 15 Minuten überragend gespielt haben, hatten ihren besten Werfer in Gavin Gulliksen, 8 von 8 getroffen, insgesamt sehr, sehr bester Spieler gewesen. Tim Sauton auch gut gewesen, 6 Tore dort erzielt, auch gerade seine Einwechslung so nach 15 Minuten, war auch der Faktor dafür, dass man in Lemgo besser ins Spiel reingekommen sind. Die Angriffe waren strukturierter, besser aufgebaut. Man hat klare Torchancen sich herausspielen können und dann hat man auch am Ende dieses Spiel gewinnen können, auch wenn es schon nach 15 Minuten so aussah, als ob man dieses Spiel eigentlich verlieren würde.
So kann es dann gehen. Lemgo also jetzt 9. in der Tabelle, 17-21 Punkte und Minden, die stehen auf Platz 10, 16-22 Punkte. Also alles eng beieinander bei diesen beiden Derby-Kontrahenten. Dann gucken wir auf das Duell Stuttgart gegen Gummersbach. Auch das ein sehr turbulentes Spiel mit Führungswechseln. Am Ende gewinnt Stuttgart mit 31-30 gegen Gummersbach. Gummersbach kann sich da unten weiter nicht absetzen. Die Stuttgarter halten sie auf Distanz, weil sie im Tor Jogi Bitter haben und vorne den Kollegen Weiß, der 10-mal getroffen hat.
Genau, und Jogi Bitter konnte 18 Bälle parieren, eine Quote von 38%, ein ganz, ganz starker Rückhalt gewesen für die Stuttgarter, die das in der ersten Halbzeit noch gut ummünzen konnten, auch eine gute Führung dort hatten, ging dann immer mit 4 Tore weg, dann Gummersbach kam erst so nach 20 Minuten offensiv wirklich richtig ins Spiel rein, konnten sich dann wirklich reinfalten, dann mit Beginn der zweiten Halbzeit waren sie dort wirklich sehr, sehr stark drin, haben dann innerhalb von 10 Minuten 8-3 Lauf gestartet, bei Stuttgart dort in der Phase komplett unkonzentriert, haben auch eine rote Karte gegen sich kassiert, Michael Schweitzart ist entschieden, nachdem er dem 7 Meter einen Kopf getroffen hat von Matthias Pulet. Matthias Pulet hat den Körpermitte nicht bewegt, deswegen ist die rote Karte auch absolut berechtigt gewesen. Und dann ab da war es dann wieder ein offenes Spiel. Es ging dann 18-17, stand es dann nach 39 Minuten für Gummersbach, die das wirklich sehr, sehr stark gemacht haben, sich dann auf 17-20 sogar absetzen konnten. Da war gerade Navin Sommer wirklich sehr, sehr gut unterwegs in der Phase. Ein wichtiger Faktor, 8 Tore am Ende erzielt, bei 12 Versuchen hat er dort ein paar zu viele liegen lassen, meiner Meinung nach, aber das ist dann auch am Ende die Kleinigkeit, die dann vielleicht das Entscheidende gewesen ist, bei 8 Toren trotzdem ein wichtiger Faktor gewesen. Und dann der TVB kam dann wieder zurück, kam dann in diesen letzten 10 Minuten wirklich dann auch sehr, sehr gut agieren können, nachdem sie vorher 10 Minuten lang keinen einzigen Treffer aus dem Feld erzielen konnten und waren dann beim 23-23 wieder im Spiel drinne. Dann gab es nochmal die Aussage von Dennis Batyrewicz, der seinen Jungs sagte, Leute, wir liegen zwar mit 2 Toren zurück beim 26-24, aber es ist noch genug Zeit, um in das Spiel zurückzukommen. Haben dann nochmal verkürzen können aufs 31-30, aber da waren nur noch 20 Sekunden zu spielen. Da musste man dann wirklich alles probieren, das hat dann nicht mehr funktioniert. Der Wurf kam dann zwar von Bobby Schagen, aber es war dann so spät, dass dann Gummersbach nicht mehr den Ausgleich erzielen konnte. Das muss man sagen, in der zweiten Halbzeit haben sich reingefaltet, 20 Tore erzielt, richtig, richtig stark gewesen. Aber wenn man die erste Halbzeit ein bisschen besser spielt, kann man hier vielleicht sogar Punkte mitnehmen, vielleicht sogar mit dem Sieg mitnehmen. Und jetzt verliert man gegen direkten Konkurrenten aus Stuttgart, die sehr, sehr glücklich sein können mit dem Sieg, nachdem es in der zweiten Halbzeit nicht so ganz funktioniert hat. Aber gerade hinten raus, die Moral haben sie bewiesen und sich dann selbst beschenkt mit 2 wichtigen Punkten im Abstiegskampf.
Die Stuttgarter auf Platz 12, 15-23, ihre Punktausbeute und Gummersbach bleibt auf 16 mit 8-30 Punkten, aber sie haben letztlich davon profitiert, dass Bietigheim, also der direkte Verfolger, auf dem Abstiegsplatz weiterhin steht und vor allen Dingen, was der direkte Verfolger unterlegen war mit 27-31 bei Frisch auf Göppingen.
Ja genau, sie haben unterlegen, aber haben wirklich in der ersten Halbzeit auch hier gut mithalten können. Es war eine ausgeglichene erste Halbzeit in einem durchaus Derby, kann man es nennen. Göppingen ist jetzt nicht so weit weg von Bietigheim. 15-14 stand es zur Halbzeit, das war ein ausgeglichenes Duell dort, obwohl eigentlich ein bisschen bessere Torhüterleistung am Ende auf Göppinger Seite war, die dort gerade dann ab der zweiten Halbzeit mit Primoz Pros einen absolut sicheren Rückhalt hatten. Am Ende Primoz Pros 8 Paranegut von 38%. Und der war mit Sicherheit auch der entscheidende Faktor dafür, dass man sich in der zweiten Halbzeit absetzen konnte aus Göppinger Sicht. Ihn dann beim 20-16 das erste Mal mit 4 Tore davon und das war dann wirklich so ein bisschen der entscheidende Faktor, dass man dieses Spiel dann auch klar gewinnen konnte. Bietigheim kam nicht mehr ins Spiel rein, hatten selbst keine Torhüterleistung. Jürgen Müller mit 4 Paraden, gut von 21%, war ebenso kein Faktor wie Domenico Ebner, 2 Paraden, nur eine Quote von 11%. Und das war für sie sehr, sehr schwierig, ins Spiel reinzufinden dann. Und dann natürlich, wenn man immer wieder Tore kassiert und die Abwehr nicht ganz so sattelfest ist, ist es natürlich entsprechend schwierig, Tore zu erzielen. hatten zwar insgesamt den besten Werfer in der Partie mit Jonas Link mit 7 Treffern, aber das hat ihnen halt auch nicht geholfen, um dieses Spiel zu gewinnen, weil gerade denn die Göppinger sehr, sehr gut gespielt haben, eine gute Abwehr gestellt haben, sehr ausgeglichen gewesen sind. Ivan Sliskovic zwar mit 6 Treffern der beste Werfer gewesen auf Seiten von Göppingen, aber dahinter 3 Spieler mit jeweils 5 Treffern gehabt, Marcel Schiller, Krešimir Kozina und Nemanja Selenović, die dann wirklich sehr wichtige Tore erzielen können. Gerade natürlich Kozina, ein wichtiger Faktor, sowohl offensiv als auch defensiv, hat er dazu beigetragen, dass man am Ende dieses Spiel gewinnen konnte aus Göppinger Sicht, die sich gut gefangen haben, wieder nach dieser klaren Niederlage, die sie ja kassiert haben unter der Woche gegen in Magdeburg. Sind sie wieder drin, haben wieder ihre Leistung zeigen können und stehen momentan mit Platz 7 wirklich sehr, sehr ordentlich da.
Und heute geht es ja schon weiter in der HBL, also keine Pause nach Weihnachten. Vor der WM-Pause gibt es nochmal Handball-Action pur am heutigen Tag. Melsungen empfängt Wetzlar, Leipzig empfängt Magdeburg und natürlich gibt es noch den Knaller THW Kiel zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Mehr dazu dann morgen bei uns hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Abonniert unseren Handball- oder Anwurf-Feed, dann seid ihr immer auf dem Laufenden in Sachen HBL. DHB-Pokal, Länderspiele, WM, alles, was das Handballherz begehrt, bei uns auf meinsportpodcast.de. Kriegt ihr es aufbereitet hier bei uns in der Sendung. Sebastian, vielen Dank.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Anwurf. Der Handballtalk. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.